Ja, ich freue mich auf diese letzte Session. Wir werden dann auch noch einiges ausbeten heute Abend. Ich habe das schon auf dem Herzen, auch Dinge, die wir heute gehört haben, dass das noch in Kraft kommt, dass wir da noch etwas proklamieren können zusammen. Und ich möchte einfach Franz ganz herzlich Danke sagen und auch Martin und Levi für alles, was heute so an Fundament gelegt werden konnte. Es gab Verschiedenes, hat mich wirklich sehr angesprochen, getroffen. Eben zum Beispiel, Reife ist nicht, wenn ich unabhängig bin, sondern wenn ich erkenne, dass ich eben Abhängigkeit brauche, ergänzungsbedürftig bin. Oder dass wir diesem Götzen der Harmonie oft huldigen, statt die echte Einheit zu suchen, hat mich echt angesprochen und berührt. Und auch dieser ganze Gedanke der Verwalterschaft, wo ich einfach auch anknüpfen möchte. Heute, Franz hat heute Morgen und jetzt heute Abend auch wieder dieses Beispiel aus Jesaja 22 zitiert, dieser Schebna und Eliakim. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Jesaja 22, Vers 20. Und zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtel gürten und deine Herrschaft in seine Hand geben, dass er Vater sei für die, die in Jerusalem wohnen und für das Haus Juda. Und ich merke, dieses Vater sein. Wir haben das gehört, das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Ist das einfach jemand, der seinen Job macht? Ist das einfach ein Manager? Ist das einfach ein guter Organisator? Oder ist das wirklich jemand, der sich um die Kinder kümmert? Und interessant ist ja, dass sich Gott von Anfang an in dieser Vater-Sohn-Beziehung offenbart. Vater und Sohn. Das ist schon ganz am Anfang der Bibel so, als Gott den Adam schuf. Im Lukas-Evangelium ist da die ganze Ahnenliste aufgeführt und heißt, der ist der Sohn von dem und der ist der Sohn von dem und von dem und von dem und von dem. Und am Schluss heißt es Adam, Sohn von Gott. Und dann kommt dieser Christus und stellt uns Gott vor. Er kommt als dieser Sohn und stellt uns diesen Vater vor. Sich das mal vorstellen. Also im Judentum war das ein Unding, Gott Vater zu nennen. Da war Gott der Jahwe, der ich bin, der nicht antastbar ist, der so heilig ist, dass man nicht mal seinen Namen aussprechen wollte, um ja sicher zu gehen, dass man nicht irrtümlicherweise den Namen Jahwes missbraucht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen, um euch den Vater zu offenbaren. Er kommt und sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das ist eine gewaltige Offenbarung. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie er in diese Sohnschaft hineinsteht, eben im Wissen darum, er ist der Erbe. Im Wissen darum, er ist nicht der Knecht, sondern er ist eben der Sohn. Und da möchten wir ein paar Bibelstellen zusammen anschauen. Zuerst einmal Philipper 2, Vers 6. Ab Vers 3 lese ich da. Oder ab Vers 5. Seid nun unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Christus hat sich selbst erniedrigt. Das ist ganz wichtig, er wurde nicht erniedrigt. Er hat das gewählt, er hat gesagt, ich erniedrige mich selbst, ich mache mich gleich einem Menschen, ich verlasse die Herrlichkeit bei meinem Vater im Himmel, ich werde wie sie, ich werde wie die Menschen, ich nehme die gleiche Gestalt an. Ich schlüpfe sozusagen in ihre Haut, ich mache mich ganz gleich mit den Menschen. Und er wird dann auch ganz normal als Kind geboren und wächst ganz normal als Kind in diesem Haus bei Maria und Josef auf. Und ich gehe jetzt gleich da in die Geschichte rein, als der 12-jährige Jesus im Tempel war. Ihr kennt sehr wahrscheinlich die Geschichte, und dann sind die Eltern schon wieder nach Hause gegangen nach dem Fest und haben gedacht, er ist schon irgendwie mit Nachbarn oder Freunden gegangen, und dann war er nicht da. Dann haben sie ihn verzweifelt gesucht, sind wieder zurück nach Jerusalem gefahren und haben ihn dann dort im Tempel gefunden. Und dort heißt es dann, da sagt Jesus dann zu ihnen, und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und mich berührt das und beschäftigt das. Jesus wird als Sohn Gottes in diese Welt geboren, gezeugt durch den Heiligen Geist. Er verlässt diese Herrlichkeit bei Gott, wird Mensch, und jetzt unterordnet er sich diesen ganz normalen, sündhaften, unvollkommenen Eltern, die im alten Bund, im alten Betriebssystem noch laufen, die keine Ahnung von Gnade haben, die nur das Gesetz kennen. Er unterordnet sich denen, freiwillig. Und da ist er am Diskutieren mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern als 12-Jähriger, und die staunen, welche Weisheit dieser Junge hat. Die wussten natürlich nicht, dass der von daher kam. Aber das musste Jesus selber auch wieder neu entdecken. Aber dann dieser Demutsschritt. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für seine Autorität. Und ich merke einfach, dass wir oft in der Gefahr stehen, dass wir gewisse Schritte überspringen wollen. Wir möchten dann gleich die Herrschaft antreten. Wir möchten dann gleich die Regierung übernehmen. Und merken nicht, aber Moment, bei Jesus war es auch nicht so. Der hat zuerst etwas verlassen. Der hat eine Herrlichkeit bei Gott verlassen, wurde Mensch. Er unterordnet sich ganz normalen, sterblichen Menschen, Vater und Mutter, und ist gehorsam. Und die erziehen ihn. Und der war nicht dann mit 20, hat er sich dann nicht eine Wohnung genommen und ist ausgezogen, sondern wir wissen, dass er sehr wahrscheinlich bis 30 zu Hause wohnte. Bis zu der Zeit, wo er dann von Johannes dem Täufer getauft wurde und dann sein Dienst anfing. Bis dahin hat er in der Werkstatt seines Vaters als Zimmermann gearbeitet, ganz normal, unauffällig, in Unterordnung seinem Vater und seiner Mutter. Und dann geht er an diesen Jordan und lässt sich von Johannes taufen, und das ist ja auch wieder so was. Und der Johannes, der checkt das auch. Da ist irgendwas verkehrt. Matthäus 3,13 lesen wir das. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also noch einmal, schon ein drittes Mal, unterordnet sich Jesus freiwillig einem alttestamentlichen Propheten. Der hat zwar mindestens eine Vorstellung vom kommenden Gottesreich. Es ist nämlich seine Aufgabe, den kommenden Messias anzukündigen, das Volk vorzubereiten auf den, der kommen soll, der nicht mit Wasser, sondern mit Feuer taufen wird. Und jetzt ist er da munter am Taufen und am die Leute zur Buße aufrufen, und jetzt steht er plötzlich vor ihm. Und er merkt sofort: Ich müsste von ihm getauft werden. Aber Jesus sagt: Nein, nein, ist schon okay, tauf mich. Und das berührt mich am Wesen von Jesus, und das hat etwas mit dieser Sohnschaft zu tun, von der Franz erzählt hat soeben. Was heißt es, sich als Erbe zu verhalten? Es heißt, sich selber zu demütigen. Es heißt, selber diese Knechtsgestalt anzunehmen, diese dienende Haltung anzunehmen, sich unterzuordnen im Wissen um die Identität. Ich bin trotzdem der Sohn, ich bin der Erbe. Und Franz hat das auch schon erwähnt, und dann kommt noch diese verrückte Geschichte, wo er anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und auch da ist sofort der Aufschrei von Petrus: Stopp, das ist total verkehrt hier. Du bist der Herr und wir sind die Diener, wir sind die Knechte, wir müssen dir die Füße waschen. Und dann sagt Jesus: Nein, nein, es ist schon gut, ich wasche euch die Füße. Denn ich gebe euch ein Beispiel. Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht, sagte er dazu Petrus. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. So spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und sagt es mit Recht, das bin ich auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Jesus ordnet sich sogar, unterstellt sich sogar, bildlich gesprochen, eigentlich seinen Jüngern. Er macht sich zum Knecht gegenüber seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Das war jetzt definitiv ein Job, den nur Knechte, Sklaven taten in den Häusern, aber sicher nicht der Herr. Und das zeigt diese Herzenshaltung der freiwilligen Unterordnung unter menschliche Autorität. Hätte das Jesus nötig gehabt? Und wisst ihr, da klemmt es dann bei uns gewaltig. Wenn es dann um die Unterordnung, um die Zuordnung, Einordnung unter menschliche Autorität geht, da wird es dann irgendwie ungemütlich. Da kommt dann dieses Urdemokratische, was in uns Schweizern so tief verwurzelt ist, hoch. Und da wollen wir dann lieber selber der Herr sein. Aber Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, was Sohnschaft heißt. Er hat sich untergeordnet unter seine Eltern, er hat sich untergeordnet unter den aktuellen Propheten und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dieses Prinzip von Vaterschaft und Sohnschaft finden wir in der ganzen Bibel überall von Anfang bis zum Schluss. Das ist ein ganz wichtiges und starkes Prinzip. So offenbart Gott sich dieser Welt, in dieser Familienbeziehung als Vater und Sohn. Und wenn wir als Gemeinde seine Repräsentanten sind, seine Familie sind, dann muss irgendetwas von diesem Muster, von diesem Urbild sichtbar werden. Die Heilsgeschichte im Alten Testament ist eine Familiengeschichte. Die Familie von Adam und Eva, die Familie von Seth, die Familie von Noah dann, wo alles wieder von vorne anfängt, bis hin zu der Familie von Abraham, wo diese gewaltige Verheißung drauf liegt, aus dir werde ich mir ein mächtiges, großes Volk machen. Und dann geschieht Jahre nichts, Jahrzehnte nichts, bis dann endlich dieser Isaac geboren wird. Nachdem man dann noch selber ein bisschen nachhelfen wollte, dass die Verheißung dann doch noch zustande kommt, weil man schon im hohen Alter war und noch diesen Ismael gezeugt hat mit der Magd. Das war nicht der Sohn der Verheißung. Der Isaac war es. Und dann kommt die Geschichte mit Isaac. Und dann kommt die Geschichte mit Jakob. Familiengeschichten. Und dann diese Söhne von Jakob. Familiengeschichte. Aus dieser Familie von Jakob macht Gott das ganze Volk Israel, sein Volk, wo er dann sagt, als Mose zum Pharao geht und sagt, lass mein Volk ziehen, sagt Gott zu ihm, geh hin und sagt dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen. Gott versteht, schaut sein Volk an als sein Sohn. Und in diesen Vater-Sohn-Beziehungen oder man könnte auch sagen Eltern-Kinder-Beziehungen, in dem offenbart sich Gott durch die ganze Bibel hindurch. Ich möchte einfach nur drei Beispiele noch erwähnen aus dem Alten Testament. Das erste ist Josua und Mose, 2. Mose 33 finden wir das, Vers 11. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Jetzt hast du diesen großen Leiter, diesen Mose, wo wir gesehen und gehört haben, der hat diese Verwalterschaft noch im alten Betriebssystem des alten Bundes treu gelebt. Und der hat einen Jünger, einen Nachfolger, einen Diener, der sich freiwillig diesem Mose unterordnet, der nicht weicht von seiner Seite, und das 40 Jahre lang, Freunde. Ein junger Mann war er da noch. Und was geschieht nachher, wenn ich Josua 1, Vers 1 lese? Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jetzt kommt die Beförderung. Und diese Beförderung hat er nicht angestrebt, die hat er nicht gesucht. Das war die Wahl Gottes. Gott hat einen treuen Verwalter gesucht. Und wisst ihr, wo er den gefunden hat? Bei jemandem, der 40 Jahre lang ein treuer Verwalter war, eines anderen treuen Verwalters, der sich als treu erwiesen hat. Er hat gesagt, wenn der 40 Jahre lang ein treuer Verwalter von Mose sein kann, dann hat er etwas begriffen, wie mein Reich funktioniert. Der hat begriffen, was Verwalterschaft ist. Den kann ich als Verwalter über mein ganzes Volk einsetzen. Und das ist ein Geheimnis. Viele Leiter, Leute, die sehnen sich danach, dass endlich ihr Potenzial entdeckt wird, endlich jemand sieht, was für ein gewaltiges Mandat sie eigentlich haben und wie gewaltig begabt sie sind und gesalbt sie doch sind, und niemand merkt das da draußen. Vor allem der Pastor merkt das einfach immer noch nicht. Dabei bin ich schon lang besser als der. Und muss da immer noch die Toiletten putzen, anstatt dass ich endlich mal auf die Bühne darf. Versteht ihr? Und das ist genau der Punkt, oder? Diese Haltung, diese Demut zu dienen einem Mandatsträger. Nicht mit dem Hintergedanken, wenn ich das dann gut mache, bin ich dann der nächste Pastor dieser Gemeinde. Das hast du schon. Ja, schon falsche Motivation, falsche Motive, dann kannst du es schon vergessen. Mit reinem Herzen. Oder wenn ich an David und Saul denke. Saul, der hat es ein bisschen verbockt. Und Gott hat ihm das Mandat des Königs dann entzogen und gesagt, ich wähle mir einen anderen, du warst kein guter Verwalter, ich brauche einen, der wirklich treu ist und tut, was ich sage. Und er geht hin und lässt diesen David zum König salben, der ist noch ein Teenager, der Samuel geht dahin und gießt da sein Öl über seinen Kopf und salbt den David zum König, und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und was er jetzt da soll, und ich kann nicht König werden, aber der Saul ist ja noch König. Und dann zu allem Überfluss, als er dann erfolgreich ist, der David, und gegen diesen Goliath siegt und die Philister schlägt und eigentlich zum Helden wird, dann wird diese Eifersucht in diesem Saul aufgewühlt und er verfolgt diesen David, und David muss fliehen vor ihm, vor seinem eigenen König. Und zweimal ist diese Begebenheit geschildert, als David sich in einer Höhle zurückgezogen hatte, und dann kommt Saul da rein, um seine Notdurft zu verrichten, wie das so schön heißt. Und dann sind die Berater da, die Kumpanen von David, und sagen so, jetzt, jetzt, das ist dein Feind, jetzt kannst du ihn packen und töten. Und David sagt, ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Das ist Sohnschaft. Er weiß, ich bin unter dem König. Das ist der Gesalbte. Ja, Moment einmal, aber selber war er ja jetzt auch gesalbt. He? Das war jetzt noch so verführerisch, oder? Eigentlich bin ja ich der neue König, weiß ich ja schon. Der Prophet hat ja das Öl schon längst über mich gegossen und ich habe schon längst den Heiligen Geist empfangen. So, jetzt ist meine Stunde. He? Aber er hält sich an die Ordnung und das ist für mich ein gewaltiges Beispiel von Unterordnung, von Gehorsam und von nicht sich selbst irgendein Mandat nehmen zu wollen, das noch nicht reif ist, obschon du weißt, dass es eines Tages dein Mandat sein wird. Das braucht ganz, ganz viel Demut und es braucht eine Haltung der Reinheit und des Bewusstseins, ich nehme mir nichts im Reich Gottes, was nicht Gott mir selbst gibt. Und er wartet, bis die Zeit reif ist und bis Saul im Krieg umkommt und erst dann wird er zum König von Israel. Erst dann, als Gott die Zeit bestimmt hatte. Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament ist, wie Elisa mit Elia unterwegs ist. Das finden wir in 2. Könige 2, 12. Ich kürze das auch ein bisschen ab. Der Elia, das war ja der große Prophet. Der hat Wunder getan, der hat Tote auferweckt, der hat ganz verrückte Sachen gemacht. Das ist schon so ein Vorbild fast von Jesus, kommt einem vor. Und dann ist dieser Elisa, das ist sein Jünger, sein Schüler. Und der geht einfach immer mit. Und dreimal sagt der Elia zum Elisa, jetzt bleib hier, ich gehe jetzt da noch ein Stück weiter. Weil der Elia weiß genau, meine Zeit ist gekommen, meine Zeit ist abgelaufen. Gott wird mich zu sich rufen. Und er hat auch deshalb diesen Elisa nachgenommen, als Sohn in die Schule genommen, weil er weiß, dieser wird mein Nachkomme, mein Nachfolger sein. Aber dieser Elisa, der bleibt dann immer bei Elia dran. Dreimal sagt er ihm, bleib da. Und dreimal sagt er, nein, ich bleibe bei dir. Ich weiche nicht von deiner Seite. Bis er dann Zeuge wird, wie dieser Elia in den Himmel entrückt wird. 2. Könige 2, Vers 12 lesen wir das. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser, da teilte es sich auf beiden Seiten und Elia ging hindurch. Der hat dieses Erbe empfangen. Der hat gewusst, da gibt es ein Erbe. All das, was er verlassen hat, was er hinter sich gelassen hat, er wusste, da ist ein Erbe. Und er empfängt dieses Erbe und er bezeichnet diesen Elia als mein Vater. Mein Vater, das ist die Art von Beziehung, die gelebt haben. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, 1. Korinther 4, Vers 15 bis 17, da steht, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Also Paulus sagt hier über die Gemeinde in Korinth, ich habe euch gezeugt. Also mit anderen Worten, ich bin euer Vater. Ihr mögt viele Erzieher haben, viele Ratgeber, aber doch nur wenige Väter. Und diese ganze Bezeichnung von Vaterschaft und Sohnschaft begegnet uns vor allem bei Paulus auch im Zusammenhang mit Timotheus, den er als, ja, das geht da gleich weiter, ich kann da noch gleich den Vers 17, 16 und 17, darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel, aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Paulus versteht sich als Vater gegenüber Timotheus und Timotheus versteht sich als Sohn. Und da ist ein Geheimnis drin. Galater 4, Vers 19, da bezeichnet Paulus die Galater, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Auch da wieder, nur ein Vater kann seine Kinder nennen. Und wir kennen diese Beispiele, uns begegnet das auch insbesondere bei Johannes, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und so weiter. Also für die Apostel scheint das normal gewesen zu sein, dass sie in diesem Vaterchef, in dieser Vaterschaft, in diesem Mandat eben nicht des Organisators, nicht des Zuchtmeisters, sondern in dieser Beziehung gedient haben. Und jetzt kommt diese quere Stelle aus Matthäus 23, Vers 9, die alles über den Haufen rührt, was wir bisher gehört und gelesen haben, wo nämlich Jesus sagt, und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist's, euer Vater, der im Himmel ist. Ja, was jetzt? Also Paulus war total daneben, hat es überhaupt nicht begriffen. Die anderen Jungs da im Alten Testament auch nicht, aber die konnten es auch nicht wissen, die haben vor Jesus gelebt, der Johannes hat es auch nicht gepöckt. Einverstanden. Soll ich den Anfang der Geschichte auch noch lesen? Da, dann merken wir dann nämlich, worum es hier geht. Matthäus 23. Die Überschrift heißt da gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, aber tun es nicht selbst. Sie binden schwere Lasten und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selber wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten an den Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben an den Tischen in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wehe, ihr Schriftgelehrten. Also es gibt tatsächlich Leute, auch apostolische Leute, die diesen Vers nehmen, um die ganze Thematik der Vaterschaft und der Sohnschaft einfach wegzukippen. Und ich merke, das ist eine ganz große Tragik, wenn wir das tun. Weil wir berauben den Leib Christi der Vaterschaft. Und wir erzeugen diese Individualität, wo dann jeder denkt, ja, ich und mein Gott, oder? Ja klar, der ist mein Vater und ich bin sein Sohn, mit dem habe ich überhaupt keine Probleme. Aber mich einem irdischen Vater unterzuordnen, also nein, bitte sehr, das ist ja nun wirklich ein bisschen viel verlangt. Der könnte ja manipulativ sein. Der könnte missbrauchend sein. Und wie gesagt, wir Schweizer haben da ein besonderes Problem, habe ich manchmal den Eindruck, weil wir so von dieser Angst vor Verführung, Angst vor Manipulation, Angst vor Machtmissbrauch geprägt sind, haben wir Mühe, diesen Gedanken zu umarmen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte auch ganz fest Mühe, diesen Gedanken zu umarmen, zuzulassen. Aber wenn wir den Zusammenhang dieses Textes aus Matthäus 23 lesen, merken wir, es geht hier nicht darum, dass das Prinzip in Frage gestellt wird. Es geht um den Missbrauch des Prinzips. Ihr sollt niemanden Vater nennen hier auf Erden. Also sag das mal deinen Kindern. Ach, hallo, Jesus hat gesagt, du darfst das nicht sagen. Und wehe, wenn du in der Schule einem Lehrer nochmal Lehrer sagst. Gesetz Christi verboten. Sorry, also niemand versteht das so. Aber wenn es dann um die Vaterschaft geht, dann schon. Dann darf ich niemand mehr Vater sagen. Und dabei geht es hier um Titel, die sich Leute aneignen, um groß dazustehen. Das ist das, was Jesus hier kritisiert. Die etwas sagen und etwas vorgeben, die predigen, aber ganz etwas anderes tun. Das sind falsche, schlechte Verwalter, die ihre Verwalterschaft missbrauchen. Das sind genau solche Verwalter wie dieser Schebna, die das für sich missbrauchen, um sich groß zu machen, damit sie groß rauskommen. Und dieser Missbrauch spricht Christus hier aus. Es geht ihm nicht darum, dass er seine eigenen Prinzipien, die er selber gelebt hat, jetzt plötzlich über den Haufen wirft. Er hat das vorgelebt, was es heißt, sich einer menschlichen Autorität unterzuordnen, sich seinen Eltern unterzuordnen, sich diesem Johannes dem Täufer unterzuordnen, ja, sich sogar seinen Jüngern unterzuordnen und ihnen zu dienen. Und er hat vorgemacht, was Vaterschaft heißt, nämlich Dienerschaft. Ein echter Vater hat ein Verlangen, dass seine Kinder zu mündigen, reifen Personen werden, die in das Vollmaß ihres Potenzials finden. Ein richtiger Vater, oder? Der jagt doch nicht einem Titel nach. Das interessiert den gar nicht. Und ich glaube, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht Worte aus dem Zusammenhang reißen und damit wichtige biblische Prinzipien verletzen. Weil es ist eine Tragik, wenn die geistlichen Familien, die Haushalte des Glaubens, die Gemeinden vaterlos sind. Weil sich dann niemand mehr getraut, diese Verantwortung der Elternschaft zu nehmen. Weil man das ja nicht darf. Man, man, wir würden uns ja sowieso nicht Väter oder Mütter nennen lassen, aber das Mandat muss ja jemand nehmen. Es ist eigentlich ein Leiterschaftsmandat, das dieses Herz des Vaters ausdrücken soll. Und was ist eine Familie, die keine Eltern hat? Ja, was ist das? Eine Familie ohne Eltern? Das sind Waisenkinder und Freunde, und da zerbricht mir fast das Herz, wenn ich in unsere Gemeindelandschaft schaue und sehe, wie viele Gemeinden, Häuser vaterlos sind. Gut geführte Waisenhäuser, durchorganisierte Waisenhäuser mit tollen Programmen, tollen Aktivitäten, tollen pädagogischen, wertvollen Tools. Aber Waisenhäuser. Und ich glaube, das ist eine Riesennot. Und viele Menschen sehnen sich eigentlich nach diesen Vätern. Und gleichzeitig ist diese Angst da vor Missbrauch, weil man vielleicht schon mal missbraucht wurde, weil man eben schon mal so in einem Waisenhaus war und da gar keine Väter waren und keine Mütter waren, sondern nur Zuchtmeister und solche, die nur im alten Betriebssystem Verwalter waren und nur gedient haben, weil es ihr Job ist und weil sie angestellt sind. Und wie viele Pastoren tun einfach ihren Job, weil sie Angestellte sind und weil sie ihren Lohn davon haben und haben innerlich schon längst gekündigt und haben sich derart aufgeregt schon über die Gemeindeglieder, sind schon so verletzt worden, weil sie keine andere Möglichkeit haben, ziehen sie das noch durch bis zur Pensionierung. Und das ist eine Tragödie. Und da weint mein Herz. Und wie viele Menschen begegnen mir immer wieder. Die sind in lebendigen Gemeinden und ich denke, wow, so eine Gemeinde, das ist super. Da könnten wir viel lernen. Und dann kommt so jemand und sagt, du weißt du, ich habe eigentlich niemanden da. Ich weiß nicht, zu wem ich gehen soll mit meinen Fragen und meinen Problemen. Und dann sage ich, aber das sind doch andere Leute, da gibt es doch eine Leiterschaft, du kannst doch dort fragen. So, ja, das glaube ich nicht, dass die Zeit haben oder dass die das wollen. Oder eine Riesennot. Oder wie ich es schon gestern Abend erwähnt habe, eben auch dieser Missbrauch. Pastoren, die eben einfach ihre auf einer funktionalen Ebene einfach diesen Gemeindebetrieb aufrechterhalten, weil dafür sind sie ja schließlich angestellt, dafür kriegen sie schließlich ihren Lohn. Und dann in dieser blöden Situation sind, dass sie einfach all diese Angebote und Programme bedienen müssen und schauen müssen, dass überall genügend Mitarbeiter sind. Und sie werden zu diesen Missbrauchen, ohne dass sie das wollen. Und das ist mir auch so gegangen. Ich war ein ganz normaler, angestellter Pastor und ich hatte ein Pflichtenheft und ich musste das erfüllen. Und ich habe das gemacht mit Leidenschaft, mit Freude und mit Hingabe. Und so nach 4 Jahren hatte ich den Eindruck, ich fühle mich wie ein Zirkusdirektor. Sonntag für Sonntag wieder irgendein spektakuläres Programm auf die Beine stellen und wieder das Publikum unterhalten, wieder ein neuer Kick, wieder ein neuer Gag, noch eine Bibelstelle mit einer Überraschung drin. Und ich habe das fabelhaft gekonnt. Ja, ihr hättet mal bei uns in der Gemeinde sein sollen, zwischen 1996 und 2000, also das... Da ging Sonntag für Sonntag ein Feuerwerk ab. Das war gewaltig. Also wir hatten damals einen Zuwachs. Wir waren 40 Personen. 4 Jahre später waren wir fast 100. Erfolgreicher Pastor war ich. Also von mir hätte sich manch ein Stück abschneiden können. So richtig erfolgreich, so richtig im Saft. Aber in meinem Herz, da war was ganz anderes. Da habe ich mich zurückbesinnt, was ist eigentlich der Ruf, den ich von Gott habe? Und was ist das, was ich jetzt hier mache? Und dann kam dieser Moment, als wir diesen Jugend-Alpha-Kurs machten, das war auch noch in der Zeit des Feuerwerks. Wir waren natürlich die Ersten, die einen Jugend-Alpha-Live-Kurs machten. Damals, das war im Jahr 2000, das gab es offiziell noch nicht so lange, haben wir das gemacht mit unserer kleinen IG, die hatte etwa 12 Personen, 12 Jugendliche, die ist so vor sich hingetümpelt. Dann hatte ich diese glorreiche Idee, wir machen jetzt einen Jugend-Alpha-Kurs und ihr ladet alle eure Freunde ein. Und dann gehen wir diese Themen durch. Dann haben die das gemacht und dann waren wir 60 Jugendliche in diesem Jugend-Alpha-Live-Kurs. Wow! Und da ging brutal die Post ab. Das war herrlich. Und nach diesen, wie viel sind das? 10 Lektionen sind das, ein Wochenende, hatten wir 13 Neubekehrte, im Sommer darauf Taufe an der Aare, war gewaltig. Und da war die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt ist der Alpha-Kurs fertig. Ich erfinde einen Beta-Kurs. Gute Idee. Die müssen an der Stange gehalten werden. Haben einen Beta-Kurs gemacht, habe mich mit diesen Leuten wieder getroffen, das ging weiter. Das hat sich rumgesprochen, dann waren wir 70. Und dann haben wir die Jugendlichen in so Kleingruppen eingeteilt, weil wir merkten, ja, die brauchen ja irgendwie auch Jüngerschaft, das reicht ja nicht, wenn die da einfach in diesen Beta-Kurs kommen und diese tollen Botschaften hören und die so richtig einfeuern. Die brauchen jetzt Jüngerschaft und wir haben sie in Gruppen eingeteilt, wir haben unsere Gemeinde versucht zu mobilisieren. Ja, das sind 70 junge Leute, die brauchen jetzt geistliche Elternschaft, die brauchen jetzt Vorbilder. Wer wäre bereit, sich hier in seine Kleingruppe von Jugendlichen zu investieren? Und dann hättet ihr diese Gesichter sehen sollen, schockiert, erschrocken von unseren Gemeindeleuten. Aha, ja, aber jetzt sind wir, weißt du, jetzt ist unser Hauskreis, wir sind jetzt erst gerade 5 Jahre so zusammen und haben jetzt gerade so ein bisschen angefangen, das Herz zu öffnen und jetzt ist so ein bisschen ein familiärer Geist und Atmosphäre da und ich glaube nicht, dass das jetzt geht, wenn wir hier noch irgendeinen Jugendlichen aufnehmen würden oder da dachte ich, Mann, hallo, aufwachen! Und dann habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, schenke mir Leiter, die fähig sind, diese jungen Menschen jetzt jüngerschaftlich zu begleiten. Und Kathrin und ich haben alles gegeben. Wir haben dann diese Kleingruppen gemacht. Der Beta-Kurs war dann auch irgendeinmal fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt seid ihr einfach nur noch in den Kleingruppen. Und wir haben in jeder Kleingruppe den Reifsten dieser Jugendlichen eingesetzt. Und dann den gecoacht und haben uns wöchentlich getroffen mit diesen Leitern und haben sie gecoacht und gejüngert. Und dann ist das ein Jahr lang so gegangen und nach einem Jahr waren nur noch 2 Gruppen übrig geblieben. Alle anderen waren verserbelt, eingegangen, überfordert. Die Leiter dieser Kleingruppen total frustriert, weil sie gesagt haben, ich bin überfordert mit diesen Problemen, die da bringen. Ich kann das nicht handeln. Da war ich derart ernüchtert und mein Schrei zu Gott wurde noch lauter, schenk mir diese Leiter. Wir brauchen Leiter, die hier helfen können, ebenso väterliche Leiter. Und ich weiß nicht, wie manchen Monat und wie manche Woche ich da geschrien habe zu Gott in meiner Verzweiflung. Es kann doch nicht sein, dass wir so etwas erleben und dann versandet und verserbelt einfach alles wieder. Und dann so in einer stillen Zeit, ich kann mich gut erinnern, als ich einmal mehr Gott in den Ohren lag und um diese Leiter geschrien habe, höre ich auf einmal so das leise, die leise Stimme des Heiligen Geistes in mir drin. Und diese Stimme sagte so, also wo ich so sagte, wo sind diese Leiter? Und dann kam so wie die Gegenfrage, wo sind deine Jünger? Und ich so, was, wo sind meine Jünger? Ich habe doch keine Jünger, ich bin doch nicht Jesus. Und dann hat Gott so gesagt, also es war so im Inneren, habe ich das so gespürt, weißt du, ich habe dir ein Leiterschaftsmandat gegeben. Dir? Du bist der Verwalter eines Leiterschaftsmandates. Und wenn du möchtest Leiter sehen, dann investiere dieses Leiterschaftsmandat einfach in andere Leute und dann hast du sie. Und ich kann euch sagen, das war so ein peinlicher, ernüchternder Moment. Aber ein heiliger Moment, in dem ich etwas ganz Wichtiges verstanden habe. Ich bin verantwortlich, dass hier neue Leiter heranwachsen. Und das war im 2001. Und das war damals der Schlüssel und das Schlüsselerlebnis, wo wir dann alles umgekrempelt haben. Kathrin und ich haben dann gesagt, okay, ich habe glaube verstanden, was Gott will. Er möchte, dass wir uns in Menschen investieren. Und zwar ganz eins zu eins. Und das haben wir dann angefangen und so hat die ganze Bewegung seinen Verlauf genommen und wir mussten lernen, dieses Mandat als geistliche Eltern zu nehmen und eben einfach diese Leute zu Vatern, zu Jüngern oder wie man dem auch immer sagen will, das heißt ganz persönlich an sie an uns heranzulassen, ihnen Anteil zu geben an unserem Leben und mit ihnen durch dick und dünn zu gehen. Und wir hatten keine Ahnung, wie man das macht. Wisst ihr, da gibt es kein Fach in der theologischen Hochschule über Vaterschaft. Wir haben da ganz viel Lehrgeld gezahlt, haben viel falsch gemacht, aber am Schluss haben wir gemerkt, es braucht diese Vaterschaft, es braucht diese Leiterschaft, die wie Vaterschaft funktioniert, wo es ganz persönlich wird, wo es ganz praktisch wird, wo es ganz familiär wird. Und ich merke, das ist das, was der Leib braucht. Das ist das, was die Gemeinde braucht. Sie braucht nicht noch bessere Manager, nicht noch bessere, ausgefeiltere Programme. Sie braucht Männer und Frauen, die merken, ich habe ein Mandat der Elternschaft und ich möchte das hineingeben. Und ich habe mich sehr lange gewehrt dagegen. Ich hatte genau diese gleichen Vorbehalte, wie sie alle anderen auch hatten. Du kannst dich ja da nicht Vater nennen, stell dir mal vor, oder? Das ist ja so, das wirkt ja wie der Diktator in einem Haus. Und dann noch die ganzen theologischen Quereleien, ich meine die Gemeindeleitung im Neuen Testament, das ist ja gar nie eine Person, das ist ja immer eine Ältestenschaft. Kam mir auch quer rein, ich habe das lange überhaupt nicht verstanden, wie diese Ordnungen funktionieren und habe mich immer zurückgehalten. Ich bin immer so ins zweite Glied zurückgegangen. Gesagt, nein, ihr könnt das auch, wir sind alle Brüder. Und habe nicht gemerkt, wie ich eigentlich der Gemeinde ganz wichtige Funktionen, wichtige Vorbildfunktionen, Leiterfunktionen vorenthalten habe. Und die waren alle am Rotieren. Und dann hatten wir diese Ratgeber, die uns dann geholfen haben in diesem Transformationsprozess. Und dann hatten wir so ein Leitungsteam und dann waren viele eben Leitungsbegabte auch da, unter anderem wir auch. Wir haben uns alle irgendwie als Leiter empfunden. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, dann kommt dieser Mentor oder dieser Berater und fragt so in die Runde, wir waren da so in einer Retrette, wer empfindet ihr in dieser Gemeinde ist so der Visionsträger? Wer empfindet ihr ist der, der so wie den Bauplan Gottes hat, so wie den Masterplan Gottes hat für diese Gemeinde, wie hier gebaut werden soll. Und dann haben alle auf mich gezeigt. Und ich habe gedacht, Hilfe, wo ist hier die Klappe, wo ich im Boden verschwinden kann? Was wollen die von mir? Jetzt hatte ich gerade gedacht, ich hätte mich da ganz schön aus der Affäre gezogen. Ich habe das überhaupt nicht gesucht. Ich habe mich gescheut davor und habe mich noch lange gescheut davor. Ich kann mich gut erinnern, das war im 2012 dann, als Franz Duplessis Vater zum ersten Mal zu uns in die Gemeinde kam. Das war ein Wochenende im April. Und er hat dann genau das Gleiche gesagt, wie der Berater vorher auch schon. Du bist der Visionsträger, du bist der Mandatsträger. Einer muss das einfach sein. Und versteht ihr, da geht es nicht um eine Hierarchie. Da geht es nicht um ein Oben und Unten. Sondern da geht es um ein Mandat, das Gott jemandem gibt. Und dieses Mandat muss vom Leib erkannt werden. Das ist das Geheimnis. Und dann muss dieser Mandatsträger das dann auch selber auch noch merken und bereit sein. Wisst ihr, ich war wie dieser Mose, als ihm Gott das Mandat geben wollte. Jetzt geh mal nach Ägypten und hol da das Volk raus. Und Mose, was ich? Hilfe, also nein, schick ein anderer. Ich kann nicht sprechen, ich bin viel zu alt und überhaupt, die verfolgen mich ja noch. Ich habe ja da jemanden umgebracht. Also, ich war auch so. Ich habe mich gescheut vor diesem Mandat. Aber habe gemerkt, eigentlich hat mir Gott ja dieses Mandat gegeben. Und vielleicht müsste ich jetzt Regula und Thomas fragen, wo seid ihr? Willst du das erzählen, wie das für euch war, Regula? Oder ist das gerade etwas schwierig? Wisst ihr, als ich dann endlich mit Stoßen und Ziehen von allen Seiten bereit erklärt, okay, ich bin dieser Setman, dieser Mandatsträger, ich nehme das. Wie das dann war für Leute, die eben das nicht hatten, dieses Mandat. Und denen ich das Mandat aber gegeben habe, habe ihnen gesagt, weißt, ihr seid geistliche Eltern, ihr könnt hier zu dieser Kleingruppe schauen, ihr seid die geistlichen Eltern, das macht ihr. Und dann, als Franz das einsetzt, also ich frage jetzt dich, weil ich weiß, bei euch war es einfach am krassesten. Mhm. Vielen Dank, Regula, dass du so spontan auf die Bühne kommst.
Es war wirklich krass. Ich spürte irgendwie an dieser Konferenz, als Franz gesprochen hat, wir sind nicht in der Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Wir waren schon lange, lange Teil dieser Gemeinde. Mein Mann war in der Gemeindeleitung. Ich war im Lobpreisteam. Und wir haben wirklich die Freiheit von dir erhalten, Leiter zu sein. Aber ich merke, nein, es stimmt irgendwo etwas nicht. Und wir sind dann nach Hause gegangen und ich hatte eine mega unruhige Nacht. Ich habe viel geträumt und mit Gott gesprochen. Und er hat gesagt, es ist Zeit, dass ihr jetzt euren Vater erkennt und das wirklich so auch proklamiert vor der Gemeinde, so aussprecht. Und euer Vater ist Andreas und ihr seid als geistliche Eltern auch unterwegs gewesen, aber bitte ordnet euch ein. Und es war für, ich habe am Morgen, als mein Mann erwacht ist, habe ich ihn mit dem konfrontiert und es war, glaube ich, ziemlich ein Schock. So, und wir wussten einfach, ja, jetzt geht dann Franz wieder nach Hause und wenn wir da nicht gehorsam sind, dann halten wir etwas zurück, das die ganze Gemeinde wirklich blockieren kann, auch wenn wir es noch nicht wirklich verstehen. Und dann haben wir diesen Schritt einfach gewagt, haben Andreas noch gefragt und haben einfach gesagt, wir möchten uns unterordnen. Wir möchten uns einordnen in diese Vaterschaft, Sohnschaft. Und ich sage euch, das hat so viel freigesetzt, hat so viel falschen Druck, falsche Last von unseren Schultern weggenommen und eine wirkliche Beziehung konnte entstehen. Also wir hatten diese Beziehung, aber ich kann es fast nicht beschreiben. Es ist etwas ganz Starkes mit viel Schutz, wie heute auch schon erwähnt wurde, mit viel Gnade gewachsen. Ist das gut so etwa?
Vielen Dank, Ulla. Ja, ich habe gerade mit Schrecken auf meine Uhr geschaut. Es ist schon 21:45. Ich möchte wirklich beten einfach noch und einfach das freisetzen über dem Leib, was dieser Leib von Christus in diesem Land und vielleicht in diesem Europa noch braucht. Halleluja. Jesus, und ich bekenne dir zunächst einmal, wo wir Leiter nicht diese Mandate so genommen haben, aus dieser Sohnschaft, aus dieser Abhängigkeit, zu der du uns gerufen hast, wo wir uns als Herren über die Gemeinde aufgespielt haben, wo wir unsere Machtspiele gespielt haben, wo wir unsere Zirkusnummern aufgeführt haben und uns am Ruhm und am Erfolg gelabt haben. Es tut mir von Herzen leid. Wo wir Menschen missbraucht haben, für unsere Dienste zu füllen, für unsere Programme zu füllen und uns gebrüstet haben mit unserem Erfolg. Es tut mir von Herzen leid, Jesus, wo Leiter Land auf, Land ab sich als Angestellte und Manager verhalten in dieser alten Ordnung und sich nicht als Söhne von diesem Gott verstehen und dann auch diese Sohnschaft oder Vaterschaft nicht weitergeben können. Es tut mir leid, dass so viele Gemeinden in unserem Land wie Waisenhäuser funktionieren und nicht wirklich wie Familien, wo diese Vaterschaft fehlt, wo diese Elternschaft fehlt, wo dieses Vorbild fehlt, das du uns gegeben hast, in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und ich schreie zu dir, Vater, erbarme dich. Erbarme dich über unserem Land. Erbarme dich über deiner Gemeinde. Es ist deine Gemeinde. Es ist dein Leib. Und er soll aufstehen. Er soll schön sein. Er soll herrlich werden. Und ich setze Vaterschaft frei. Ich setze Mutterschaft frei. Elternschaft frei. Ich setze Sohnschaft frei, diese Fähigkeit, sich zu unterordnen. Diese Fähigkeit, aus dieser Identität als Sohn zu dienen. Ich widerstehe allem Missbrauch. Land braucht das, Vater. Wir brauchen, dass hier Söhne und Töchter aufstehen, die sich dir bedingungslos hingeben und von dir lernen, wie es ist, als Sohn im Haus eines Vaters zu leben. Und wenn sie das gelernt haben, dass sie dann selber in diese Vaterschaft, in diese Elternschaft hineingehen können und einfach das, was sie von dir gelernt haben, an die nächste Generation weitergeben können. Ich segne unser Land. Ich segne den Leib Christi. Ich rufe diese Elternschaft. Ich rufe diese Vaterschaft. Ich rufe diese Sohnschaft. Sie soll in Existenz kommen, in der Schönheit, in der Reinheit, der Hingabe, in der Liebe. Ich rufe diese Familie Gottes, die ein Abbild ist deiner Familie im Himmel. So wie du, Vater, mit deinem Sohn eins bist, so wollen auch wir mit dir eins sein. So wollen wir auch untereinander eins sein, um deinen Namen zu verherrlichen. Und nur wenn wir dich erkennen, Vater, wie du bist, wie dein Herz ist, dann können wir auch selber Vaterschaft ausüben in deinen Ordnungen. Setze das frei in deinem Namen, Jesus. Und ich bringe dir, Jesus, all die Geschwister hier, die verletzt wurden durch Leiterschaft, die missbraucht wurden von Leiterschaft, nicht sexuell oder so, einfach weil nur ihre Arbeit gefragt war, weil nur ihr Dienst gefragt war. Es tut mir leid, ich bekenne hier auch stellvertretend für alle Leiter, wo du missbraucht wurdest, wo man nicht dein Herz gesucht hat, wo man nicht dich gesucht hat, sondern nur deine Arbeit, deine Leistung. Und wo man dich so wie zu einem Knecht gemacht hat und dich nicht in dieser Sohnschaft ermutigt hat. Es tut mir leid, bitte vergib. Bitte vergib dieser Leiterschaft. Entlasse sie aus aller Anklage. Gib die Bitterkeit auf. Gib die Rebellion auf. Das Streben nach Unabhängigkeit auf und empfange heute Heilung. Setze diesen Strom der Heilung frei jetzt im Namen Jesu. Die soll fließen, die soll zu euch fließen. Jede Verletzung soll geheilt werden. Wo Leiter dich verletzt haben, es soll Heilung fließen. Versöhnung soll fließen, Wiederherstellung soll fließen. Und ich setze die Sohnschaft frei über eurem Leben. Diesen Geist der Sohnschaft sollt erkennen, dass ihr Söhne des Höchsten seid, Erben. Und ihr sollt diese Art der Sohnschaft auch in menschlichen Beziehungen zum Ausdruck bringen können. Ich segne euch, ich setze euch frei und ich sende euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ich möchte euch noch ein Buch wärmstens empfehlen, das heißt Der Geist der Sohnschaft von John Alley. Das ist jetzt gerade neu auf Deutsch erschienen, war lange nur auf Englisch erhalten. Das sind diese Prinzipien nochmal viel ausführlicher, als ich das jetzt konnte, hier in diesem Abend beschrieben. Es ist ein wunderbares Buch, wo einfach diese Prinzipien nahegelegt werden und wo auch diese ganzen Missbrauchssachen aufgezeigt werden, dass wir nicht mit einer Angst da hineingehen in diese Thematik, sondern mit Freude das umarmen können. Und ich weiß noch gut, dass ich das dann Martin erzählt habe, dass ich jetzt nach langem Zittern und Zagen jetzt doch merke, dass ich die Leiterschaft dieser Gemeinde wieder ergriffen habe, hat er so gesagt: Endlich. Ja, seid gesegnet. Ich übergebe noch kurz Marlies.